Miguel trifft. Das etwas andere Tischgespräch mit Miguel Calero.
Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Miguel trifft. Das andere Tischgespräch. Heute mit dem hochsympathischen und zweifach besternten Daniel Gottschlich. Lieber Daniel, schön, dass du da bist.
Danke.
Hi. Ich werde ein kleines Steckbrief, beziehungsweise werde ich ihn mal ganz kurz vorstellen, da er ja Unternehmer, Spitzenkoch, Musiker, Inhaber des Ochs und Klee und des Bayleaf in Cologne ist. Aber damit jeder auch außerhalb der Kölner Grenzen weiß, wer heute mein Gesprächspartner ist, einen kleinen Steckbrief zu dieser hochinteressanten Person. Ausbildung zum Energieanlagenelektroniker, was natürlich sensationell ist als Anfang. Danach zweite Ausbildung gemacht zum Koch im Steinberger Grand Hotel Petersberg. Anstellung danach im Früh, für alle Leute, die nicht aus Köln kommen. Das Früh ist ein traditionelles Brauhaus, wo auch eine traditionelle Brauhausküche serviert wird. 2010 dann der erste Paukenschlag, nämlich die Eröffnung in der Selbstständigkeit mit dem Ochs und Klee, damals in einem Souterrain-Restaurant in der Kölner Neustadt Süd. 2015 erfolgte der erste Stern im Guide Rouge. 2016 der Umzug in die bekannten Kölner Kranhäuser. Das sind eigentlich die Häuser, die auch über Kölner Grenzen hinaus bekannt geworden sind. Das sind die 3L-Formen, die bei uns am Rheinauhafen zu sehen sind. 2019, letztes Jahr dann der Riesenpaukenschlag, nämlich der zweite Michelin-Stern. Daniel, ich fange mal relativ unkompliziert an. 2010, wo du dich selbstständig gemacht hast, war ich circa 2 Wochen nach der Eröffnung deines Restaurants durch mehr oder weniger durch Zufall bei dir zum Essen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass du alleine in der Küche warst und deine damalige Frau den Service geleitet hast. Und ich sag's jetzt mal relativ bescheiden, vorsichtig, defensiv. Das hatte damals nicht so viel mit Fine Dining zu tun. Erklär uns doch mal, was in den letzten 10 Jahren in deinem Leben passiert ist.
Ja, überhaupt jetzt darüber nachzudenken, dass es schon 10 Jahre sind, ja. Also das ist schon krass. Und wenn ich jetzt tatsächlich zurückdenke, wenn du sagst, 2 Wochen ungefähr nach der Eröffnung warst du da, mein Gott, ja. Das ist eigentlich total witzig, weil du lernst in so einem klassischen Restaurant, ja, wie es damals auf dem Petersberg ja auch war. Ich meine, da gab es auch jede Menge Banketts und so weiter, ja. Aber schon, sag ich mal, ein gutes Handwerk. Aber jetzt versuch das mal, das in deinem eigenen Laden so umzusetzen. Ja? Du, eigentlich, das sind ja Gerichte, so, ne? Eigentlich müsstest du das ja alles können. Ne? Also du könntest ja direkt mit der französischen Hochküche anfangen, aber so war es halt nicht. Ich habe da angefangen, ja tatsächlich total dilettantisch da irgendwie mir irgendwas zusammenzukochen. Zumindest kam das so gefühlt rüber. Hat sich natürlich dann relativ schnell auch ergeben, dass daraus dann was wurde. Ja? Und lecker war es bestimmt immer.
Immer,
aber,
das kann ich bestätigen.
Ich weiß nicht, ob es immer war. Aber nehmen wir es mal an.
Jedes aber meiner Gerichte.
Der Anfang war crazy, ja.
Aber die Frage, die sich ja immer stellt, wann hattest du, also es sind eigentlich 2 Fragen, Entschuldigung. Die erste Frage ist, hattest du schon in einem so frühen Stadium das Bewusstsein, dass du dich selbstständig machen willst? Jetzt sagen wir mal, unabhängig davon, ob du jetzt eine einfache, gut bürgerliche Küche, die natürlich auch ihren Wert hat. Ja, wir sollten das nicht immer, es geht ja nicht immer nur um Punkte, Sterne, Mützen, Hauben und die Tradition darf da in dem Fall nicht aussterben, aber hattest du immer das Gefühl, in erster Linie dich selbstständig machen zu wollen?
Ja. Das ist eigentlich, das war so ein Antrieb von mir. Also dieser Gedanken von, ich möchte mal mein eigenes Restaurant haben, der ist schon ganz früh gesät worden. Und tatsächlich war das immer, sag mal, es war jetzt nicht dieses ich denke jeden Tag da dran und denke so, oh, ich muss mich selbstständig machen, ich brauche ein Restaurant, ich suche hier, sondern es war tatsächlich immer in mir drin, ich wollte mich selbstständig machen, ich wollte mein eigener Chef sein. Und tatsächlich kam es dann auch irgendwann dazu, dass mir die Räumlichkeiten in der Richard-Wagner-Straße angeboten wurden. Und weil ich das mal irgendjemandem erzählt hatte, beziehungsweise war nicht irgendjemand, Wolfgang hieß der, auch Koch, ja, und er kannte jemanden, der vorher dann in der Richard-Wagner-Straße, italienische Gio, ja, ja, war das, so ein italienisches kleines Restaurant betrieben hat. Und da war die Möglichkeit. Und dann habe ich sie genutzt.
Beim Schöpfer geparkt, sehr schön. Wann ist denn dann der, oder nimm uns mal ein bisschen mit auf deinem Weg, wann ist denn dann aus etwas ich sag jetzt mal, bodenständiger Küche eine etwas feinere Küche geworden? Wann ist daraus danach noch etwas feinere Küche geworden? Und wann ist dann irgendwann mal der Entschluss gefasst worden, zu sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt wirklich auch? Weil wir dürfen ja eins nicht vergessen, in dem Fall, wo du jetzt halt natürlich die Eröffnung gemacht hast, jetzt nehmen wir mal kulinarisch die ersten 5 Jahre zwischen, die du in der Richard Wagner warst, danach kam ja der Wechsel, ja. Aber du hast ja auch dein Publikum logischerweise nachher komplett gewechselt, weil es ist natürlich schon ein, auch nicht nur monetär, einen anderen, sagen wir mal, ein anderer Umsatz gewesen, sondern es ist natürlich auch so, dass wenn du am Anfang hattest du ja, Richard-Wagner-Straße ist in Köln, für die, die es nicht wissen, eine Straße, die sehr, sehr jung ist, die sehr, sehr belebt ist. Bei dir waren ja die ersten Gerichte, haben ja wirklich sehr, sehr bescheidenes Geld gekostet für die Qualität, die du geliefert hast. Irgendwann hast du ja auch den Entschluss dann gefasst, sagen wir mal, mit 3 Gängen für einen bestimmten Preis anzufangen, dann 4 Gänge, dann 5 Gänge, total, dann 6 Gänge. Was ich damit sagen will, ist halt, die Gäste, die natürlich die ersten 2, 3 Jahre zu dir gekommen sind, haben dich ja nicht dann weiterverfolgt, weil du denen eventuell zu teuer geworden bist. Wann ist da der Entschluss in dir gereift, zu sagen, ich, das ist, glaube ich, meine Schiene, ich habe jetzt Blut geleckt? War es vielleicht irgendwo ein Besuch, wo du selber als Gast irgendwo in einem Restaurant warst, wo du gesagt hast, verdammt nochmal, das will ich jetzt auch machen? Oder das
mir fällt da was ein. Du wirst erstaunt sein, welches Restaurant das war. Mhm.
Jetzt bin ich mal gespannt, in dem ich tätig war, oder was meinst du?
Ja, das, ja, wirklich. Ja? Ja, ja. Okay. Also es war, um auf deine Frage erstmal
einzugehen. Das klingt jetzt, als ob wir es abgesprochen hätten.
Ja, schon, aber es ist tatsächlich nicht so. Also es ist ja auch alles nicht so lange her. So, halt vielleicht so knapp 10 Jahre. Ist schon was länger. Mhm. Aber ich sag mal so, also dieses Qualitätsbewusstsein bei mir, das war halt schon immer da. So, ne? Und das ist, muss ich auch sagen, also das hat sich, das ist quasi gereift. Mhm. Ne? Mhm. Und das ging immer auch schon in so Eskapaden über, dass ich wirklich nur Ärger mit Lieferanten hatte, weil mir das nicht gut genug war. Mhm. Und das ist natürlich, ich fand mich selber nicht so hart, aber ich habe dann mal mit Leuten gesprochen, die meinten so, oh, das ist ein richtiges Arschloch, ja? Also am Telefon und so, ne? Mhm. Weil ich habe dann knallhart einfach den ganzen Mist einfach wieder zurückgeschickt. Mhm. Ja? Und das konsequent, einfach aus meinem eigenen Qualitätsbewusstsein, wo ich gesagt habe, so, ich selbst, dass die Kochkunst war noch nicht so auf dem höchsten Level, ja, und die Komposition auch nicht und auch noch kein eigener Stil oder sowas, aber wie gesagt, dieses Qualitätsbewusstsein war da.
Da hake ich doch einmal ganz kurz nach mit einer Zwischenfrage. Würdest du denn jetzt sagen, weil das würde mich mal wirklich brennend interessieren, das Qualitätsbewusstsein, was du ja, sagen wir mal, damals hattest, was du gerade beschrieben hast und was du jetzt hast, würdest du denn sagen, dass du dich als Mensch wahrscheinlich gar nicht geändert hast in dem Qualitätsbewusstsein, nur die Lieferanten haben sich dir gegenüber geändert, weil du jetzt einen anderen Status besitzt?
Ja, also ich glaube schon, dass das schon ein großer Punkt ist. Ne? Also du bist irgendwann, und das kannst du bestimmt bestätigen, umso höher du irgendwo auch betitelt bist, Sterne, dies, jenes, ne, dann, es wird immer mehr darauf geachtet, auch von Seiten der Lieferanten, dir das Beste zu tun, weiß ganz genau, in einem 3-Sterne-Restaurant, da wird natürlich auch fürs Beste des Besten bezahlt, aber die bekommen es auch, ja, und erstmal die Möglichkeit überhaupt, diese geringen Warenbestände von Top-Qualität auf die Restaurants zu verteilen, es gibt halt nicht so viel Ware, ne, und es gibt nicht nur die, ne? Also klar, du kannst ganz oben abgreifen, dann zahlst du dich blöd und dämlich, ist ganz klar. Mhm. Und darunter gibt es aber auch noch Qualitäten, aber die sind schnell vergriffen. Das sind nämlich die, die jeder haben will.
Ja, klar.
Und wenn du da, sag ich mal, wirklich auch mit den Lieferanten dann irgendwann auch so auf, ne, per Du sowieso, so quasi, ne, lange zusammenarbeitest, dann bist du nicht direkt privilegiert, aber du machst ja auch ganz schnell klar, hör mal, wir haben jetzt Gericht XY, keine Ahnung, mit Taube. Ich brauche die Taube 1,5 Monate lang. Ich brauche die jeden Tag. Ich brauche die in der besten Qualität. Kannst du das machen?
So und so viel Stück,
sag mir jetzt ja oder nein. So, mach das oder mach's nicht. So. Und dann, und ich muss sagen, das ist mittlerweile klappt. Ich mache jetzt nicht mehr jede Bestellung selber, sage ich auch.
Klar.
Aber natürlich, die Qualität passt. Ja.
Wenn ich dir aber so richtig zugehört habe und wenn ich das richtig verstehe, könnte es dann eventuell, nur um dem Zuhörer mal so ein Gefühl im Innenleben eines gastronomischen Betriebes zu geben, hast du dich denn schon mal dabei ertappt, dass, ich sag's jetzt mal, du als Selbstständiger eventuell ein bisschen mehr auf die Zahlen gucken musst, wie jemand, der in einem Angestelltenverhältnis auf ähnlichem Niveau unter einer, ich sag's jetzt mal, schützenden Hand eines großen Unternehmens ist. Beide wollen das gleiche Produkt haben, nur er kann vielleicht eventuell einen höheren Preis oder den Lieferant. Passiert dir so etwas oder ist das ein Tabuthema oder ist es halt so? Nicht. Ich meine, du wirst ja bestimmt nicht jeden Preis bedingungslos mitgehen können.
Können wir gar nicht. Ja. Können wir nicht. Wir haben unsere Wareneinsatzquote und die bemisst sich an dem, was wir umsetzen können. Ne? Das heißt, wenn du natürlich sagst, ich werf mal irgendeine Zahl rein,
ich sage jetzt mal, ein Kilo Langustine kostet 120 Euro. Mhm. Ja, und das willst du jetzt 6 Wochen auf der Karte haben. Das Problem ist halt nur, die Lieferanten werden dir ja wahrscheinlich nicht garantieren, dass der Preis durchgängig durchgezogen wird. Ja,
davon mal abgesehen, da könnte man noch einen Schnitt nehmen, aber insgesamt überhaupt. Ich meine, du hast einen bestimmten Menüpreis und dafür gibt es eine Wareneinsatzquote und darauf muss natürlich geachtet werden. Mhm. Die schwankt zwar auch mal hin und her so ein bisschen, ja, aber im Grunde genommen bleibt die so, muss die so bleiben und das ist auch immer wieder nachvollziehbar, weil am Ende kommt die BWA im Monat und da steht das ganz genau drin. Ja, der Steuerberater teilt das ja genau auf.
Mhm. Würdest du denn sagen, dass wir eventuell flächendeckend, jetzt bleiben wir mal auf unserem Kontinent in Europa, erkennen könnten anhand einer Produktpalette, oder ich formuliere es mal ein bisschen anders, ist deine Produktpalette manchmal deutlich zu unterscheiden von einer Produktpalette eines anderen Restaurants aufgrund dieser Argumentation, dass du nicht komplett aus dem Vollen schöpfen kannst in gewissen Dingen?
Ich glaube, es ist auch eine gewisse Stilfrage. Ne? Jetzt habe ich ja, also ich nenne es sehr gerne Doppelspitze, ja, mit dem Erik Schmitz, meinem Küchenchef. Der macht ja auch jetzt ganz viel. Ist ja jetzt nicht mehr so, dass ich da immer vorschreibe, wir nehmen jetzt das Produkt, sondern der kommt mit Ideen zum Beispiel wie Hahnenkamm und macht ein Ragout mit Hahnenkamm. Da fliegt aber jetzt dann nicht noch irgendwie der 120 Euro Langustino drauf, was man auch gut kombinieren könnte bestimmt. Aber wir haben sind dann auch teilweise mal dabei geblieben, dann wirklich dann nur einen Hahnenkamm als Ragout zu servieren. Da ist noch jede Menge anderes Zeug dabei gewesen.
Und das nicht nochmal mit einem anderen Top-Produkt nochmal on top, genau. Nochmal on top.
Das war wirklich wie so ein Eintopf, ja. Mhm. Total das geile Gericht, total on point, ja. Aber Wareneinsatz ist gering. Klar. Und dann kommen wir natürlich beim nächsten Gang wieder mit irgendwas, wo dann, keine Ahnung, 5 Gramm Imperial-Kaviar drauf ist, was dann direkt vom Wareneinsatz dann nicht mehr wieder, keine Ahnung, ist, sondern halt direkt das 50-fache teilweise.
Ja, klar.
Ja. Und so spielen wir natürlich das auch so ein bisschen aus, dass man auch sagt, es muss halt nicht immer genau diese Edelprodukte sein, sondern es können halt auch mal diese einfachen Gerichte sein, die halt wirklich dann auch, wo du dann sagst, okay, ja, das ist was, das ist für mich jetzt auch ein 2-Sterne-Gericht. Es muss dann nicht immer, wie das viele auch spielen, ist klar, ne? Nur der Steinbrot sein und so weiter.
Also was ich manchmal, gebe ich dir vollkommen recht, und was ich manchmal so ein bisschen schizophren finde, ist halt, dass quasi, du hast gerade das, ich glaube, du hast ein Wegwerfprodukt genannt oder Abfallprodukt, das ist schon richtig, aber ich habe manchmal das Gefühl, und das ist natürlich jetzt, wenn wir auch aus Deutschland rausgehen, Spanien, Italien, Portugal, Frankreich, wenn du dich da mit den Leuten unterhältst und wenn du dann gewisse Strukturen innerhalb eines Menüs hast, ist es eigentlich immer so, dass das sogenannte Wegwerf- oder Abfallprodukt, Produkt, was man nicht verwendet, letztendlich in der Beschaffung fast das teuerste ist, weil das ja teilweise, sagen wir mal, du musst jemanden haben, der das kontrolliert, dass du es auch wirklich bekommst. Ja, in der Fischerei ist ja oft so, dass, sagen wir mal, auf dem Schiff schon, sagen wir mal, sehr, sehr schnell rausgeschnitten wird, was du nicht benötigst, um den Kilopreis nachher auch nicht weiter... Was ich damit sagen will, ist halt, es gibt manchmal Produkte, die einfach eventuell günstig aussehen, aber nachher in der Beschaffung wirklich teuer sind, weil du die Belieferungsketten, bis es mal bei dir kommt, das ist halt eigentlich letztendlich das Schwierige.
Das muss man dann einkalkulieren natürlich.
Ja, ne? Aber ich will einfach nur damit sagen, dass ich finde es manchmal schwierig und ich finde es manchmal unfair, wenn ein Gast eine Menükarte sieht und sagt, ja, eigentlich nur günstige Gerichte heute drauf, Gerichte, die man nicht braucht, das sind eigentlich die teureren Gerichte. Würdest du dir manchmal wünschen, dass man vielleicht ein bisschen mehr Transparenz oder dass man da ein bisschen mehr erklärt oder dass man, also ich meine, uns wird ja auch als Gast gesagt, bitte essen Sie von links oben bis nach rechts unten. Warum erklärt man uns nicht, woher die Gerichte, also man muss es jetzt nicht mantraartig machen, aber man könnte es schon sagen, das ist so ein spezielles Gericht und vertun Sie sich mal nicht, das ist teuer wie so manch Edelfisch oder so manches edle Fleisch.
Also da muss ich ja auch sagen, also das ist auch so eine Lernkurve und witzigerweise triffst du da jetzt genau also meinen Zeitgeist und unseren Zeitgeist mit dem
Mit unserem Zeitgeist meinst du die neue Generation oder die jüngere Generation?
Ja, ich will sagen, dass es wirklich interessant ist, wirklich auch mit dem Gast in der Kommunikation dort wirklich auch transparent zu bleiben, auch. Das hat nur Vorteile. Mhm. Ja, also das heißt, wenn du gute Produkte hast, dann ja, dann sollte man es auch sagen. Und wir haben es auch nicht immer richtig gemacht. Ja, da war dann mal so, wir haben hier die Ente.
Ja, 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 klar.
Aber ist das nicht eine Miral-Ente, die
ja, klar.
Ja, nicht nur, keine Ahnung, 5 Euro kostet das Kilo, sondern halt 25?
Ja, ja.
Da ist eine Story dahinter, ja. Das ist ein Züchter, das ist ein Freiland und so weiter. Also, das heißt, wir machen uns da jetzt auch gerade viele Gedanken darüber, wie können wir auch noch mehr unsere Produkte, ist mal von der Komposition und unserem Konzept hier, Experience, Taste, Geschmackssinne, ne, und so, wie können wir davon, wie können wir noch mehr über das Produkt reden? Und was ich jetzt gemerkt habe besonders ist, man braucht auch diesen, man muss auch wollen, ne? Man muss sich die Sachen rausschreiben, man muss sich die Sachen merken, jeder Service-Mitarbeiter muss gebrieft sein, damit das auch vollständig ist, ne, das Ganze.
Ja. Ja, also ich finde, es ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Punkt, weil die Leute ist halt immer so, ich glaube, dass die Leute unfassbar großes Interesse daran haben, wo das herkommt, und ich finde das immer auch, ich sage jetzt mal, gerade in der Gastronomie sind die Preise flächendeckend wie in allen Bereichen unseres Lebens natürlich immer auch ein bisschen nach oben katapultiert worden, und man ertappt sich ja schon manchmal dabei, dass man vielleicht eine falsche Vorstellung hat, warum das und das so viel oder ob das jetzt viel oder wenig ist. Ich sage ja immer noch, dass die Gastronomie in Deutschland eigentlich flächendeckend zu günstig ist für das, was sie servieren oder das, was sie auch tun. Ja, sie ist nicht günstig im Sinne von, wenn du nachher nur den Preis dahin hältst. Aber wenn du dich damit beschäftigst, was wirklich letztendlich serviert wird, ja, und in was wir, also da muss man schon sagen, ist die Bundesrepublik Deutschland flächendeckend. Da machen wir uns manchmal auch kleiner oder buckliger. Ich sag's ja immer selber, ich bin spanischer Staatsbürger und ich verteidige die deutsche Gastronomie bis zum Sanlimmerleinstag. Also da habe ich mich auch manchmal, wo ich da immer. Da. Kommen wir mal nochmal ein bisschen zurück auf den Standpunkt der Kreativität und wie du auf Gerichte kommst. Die Frage, die sich ja immer gerade bei so Persönlichkeiten wie bei dir stellt, ist halt, wie ich vorhin beim Steckbrief ja auch vorgelesen habe, warst du ja nicht jemand, der große Meister im Sinne von klassischen Küchen. Du hast nicht die, also ich meine, es gibt ja immer diese Laufbahn des einen, der Autodidakt ist. Das gibt's in jedem Land, ja, wo Leute, sagen wir mal, irgendwann mal es zur Spitze geschafft haben, ohne dass sie im Schatten eines großen Meisters waren. Und auf der anderen Seite gibt's natürlich auch eine große Anzahl von Menschen, die, sagen wir mal, sich 10 Jahre damit beschäftigen, alle 1,5 bis 2 Jahre ein anderes 2- oder 3-Sterne-Restaurant, in unterschiedlichen Positionen und auf unterschiedlichen Posten zu haben, da ist der Weg ja eigentlich vorbestimmt.
Ja.
Wenn ich mir jetzt, sagen wir mal, deinen Lebenslauf angucke, war dein Weg ja nicht so vorbestimmt. Nee. Würdest du es jetzt als Vorteil empfinden, dass du quasi eigentlich nicht so eine sehr, sehr prägnante Prägung hattest, und konntest du das deswegen deutlich bewusster entfalten in jede Richtung, ohne irgendwie auf einen Meister zurückzufallen? Oder würdest du es als Malus empfinden, weil du sagst, ich musste mir dafür alles doppelt und dreifach erkämpfen, ich habe vielleicht 6 Jahre zu lange gebraucht oder länger gebraucht, als ich es nötig hatte? Ist es ein Vorteil oder eigentlich ein Nachteil?
Also ich denke tatsächlich, dass es ein Vorteil ist, weil ich bin halt wirklich nicht so irgendwie so dieser klassische Koch. Weißt du, ich bin Koch und aber wie viel koche ich jetzt gerade noch? Sondern ich habe halt auch andere Interessen. Und es war nie mein Ziel, nur, also das hat sich natürlich auch rauskristallisiert, ja. Also ich bin tatsächlich jetzt eher auch leidenschaftlicher Gastronom. Ich habe ein Team dahinter, ja, die mit mir zusammen kreativ sind. Ja? Und ich meine, wo kam das alles her? Ja, also im Endeffekt kam es aus nichts heraus irgendwo, dass dann irgendwann diese Qualität und diese Kreativität sich gesteigert hat im Restaurant. Und man muss ja auch sagen, es ist immer Teamwork. Ja? Das Team, was ich damals hatte, wo wir den Stern geholt haben, den ersten, es war auch schon klasse. So. Und das war aber immer, sag ich mal, meine Intention, nicht immer jedes einzelne Gericht vorzuschreiben, wie ich das jetzt auch nicht mache. Was mein Ding ist, ist tatsächlich die Entwicklung zu fördern, überhaupt dorthin zu kommen. Auf diese, ja, erstmal muss ich ja mein Qualitätsbewusstsein, muss ich erstmal dahin ergeben. Und erstmal zu sagen, okay, jetzt lass uns doch mal Aperos machen. So, ne? So, wenn du das vorher nicht machst, ja, dann kommst du irgendwann an diesen Punkt und sagst, jetzt gibt es zum Champagner vorweg mal noch Kleinigkeiten, so, aber das ist wieder mehr Arbeit und da musst du wieder Kreativität reinstecken und so weiter. Mhm. Aber das sind so kleine Entscheidungen, die natürlich immer mehr da auch hin, wo du immer mehr dahin kommst in diese Richtung, okay, das gehört zum Fine Dining dazu, das ist jetzt mehr auch nicht nur normales Essen, sondern es wird immer mehr so zu einem Erlebnis. Mhm. So bis 2013 hatte ich von Stern keine Ahnung, also 2012. Mhm. Ja, also das war erstmal so ein, da habe ich mal von einem Sterne-Restaurant gehört und so. Und da war ich auch im ersten, ich glaube Mitte 2012 oder so. Mhm. Ne? Mhm. Und das war noch so, okay, aber es ist nicht anders als bei uns. Mhm. Aber irgendwie wird da so getan, als wäre das irgendwie besser. Mm. Ich verstehe es nicht ganz. Mm. Und richtig kam es mir tatsächlich dann auch, erst als ich zum Beispiel dann auch im Schloss Beensberg im Restaurant Vendôme war und dann gemerkt habe, okay, jetzt habe ich so eine Idee. Wie kann denn sowas überhaupt sein? Was ist denn überhaupt möglich? So, ja. Und da kam tatsächlich ein großer Inspirationsschub her. Nicht, weil das jetzt das beste Essen meines Lebens geworden ist, damals oder so. Da waren bestimmt ein paar Gerichte dabei, die total großartig waren und das auch das ganze Erlebnis und wie du mit uns geredet hast und so, wo dieser Erlebnisfaktor war so groß, ja, weil dann so, ja, da kommt der Restaurantleiter, dann redet mit uns und ja, so, voll cool, ja, und das Essen ist so wow und alles ist so wow und alles ist so, oh mein Gott, ich bin in einer scheiß anderen Welt gerade.
Ja.
Ne? Und da habe ich mir gedacht, das will ich auch. Oder wie aber ich will natürlich nicht das Vendôme imitieren oder jetzt mir anmaßen, auf Anhieb drei Sterne zu kochen, klar. Sondern mir ging es auch darum, dann auch zu sagen, okay, jetzt möchte ich mich auch selber entwickeln.
Ja, das verstehe ich voll und ganz. Aber würdest du denn sagen, ich sag's jetzt mal mit jeglichem Respekt und mit jeglicher Vorsicht, aber würdest du denn sagen, dass, sagen wir mal, wenn, oder ertappst du dich dabei, du kommst ja aus einer Kochwelt, du denkst natürlich auch anders, ertappst du dich dabei, dass du bei manchen Leuten essen gehst und du weiß, dass das eigentlich mehr eine Kopie ist, meine ich jetzt nicht negativ, aber dass es eine sehr, sehr starke Beeinflussung von jemand ist, der, wo er mal gearbeitet hat und somit ist vielleicht nicht, ich sag jetzt mal, wie in der Kunst, eine Kopie ist halt einfach eine Kopie, dann willst du natürlich auch das Original haben.
Ja.
Hast du diese Ketten hast du ja wahrscheinlich nie gehabt, ertappst du dich manchmal dabei, dass du dir dann sagst, wenn du privat dann irgendwo hingehst, dass du lieber bei jemanden gehst, der nie in irgendeine Kaste, in irgendeine Schublade freigelöst oder?
Ganz ehrlich, es ist mir echt nicht wichtig.
Okay.
Muss ich dir ehrlich sagen. Also wenn jetzt Koch XY irgendwo gearbeitet hat, teilweise weiß ich das auch gar nicht. Also, und nicht, dass es mich nicht interessiert oder so, wenn ich mit demjenigen kommuniziere und der mir sagt, ja, ich habe jetzt hier da gearbeitet oder ich habe da gelernt und aber dann komme ich nicht mit, ach, deswegen schmeckt das so, ach, jetzt verstehe ich es, ne?
Ja.
Sondern ich bin da wirklich so total laid back.
Entspannt. Weißt du,
so, ja, ich finde das nicht so wichtig.
Kommen wir nochmal auf den Punkt, der vielleicht in Deutschland auch eine größere Erklärung bedarf. Du hast es ja jetzt, sagen wir mal, zwei oder dreimal fast defensiv oder entschuldigend oder vorwurfsvoll mit leuchtenden Augen gesagt, ich koche ja eigentlich nicht mehr so. Haben wir in Deutschland eigentlich ein Problem damit, dass ein Koch kein Unternehmer sein kann? Oder beziehungsweise auf der anderen Seite, dass wir dann von dem Unternehmer verlangen, dass er trotzdem immer kocht? Woher resultiert das? Also in anderen Ländern ist es doch eigentlich, wenn man das sieht, es ist uns doch allen bewusst, dass jemand, der mehrere Restaurants hat, nicht in jedem Restaurant selbst kocht. Haben wir da einen Nachholbedarf in der Erklärung? Ich sag jetzt mal, ist natürlich für mich immer ein bisschen schwierig, weil ich natürlich die Gesprächspartner sehr, sehr gut kenne. Du bist ja in erster Linie meiner Meinung nach ein Unternehmer, der dafür Sorge tragen muss, dass seine Löhne bezahlt werden von den Mitarbeitern, dass der Laden natürlich läuft. Das bedeutet aber, dass du auch mittlerweile Aufgaben übernimmst, die repräsentativer Natur sind, sodass du auch nicht gezwungenermaßen jeden Tag in deinem Laden sein kannst. Haben wir damit in Deutschland ein Problem, dem Gast zu suggerieren, dass wenn er nicht da ist, es mir meiner Meinung nach ein bisschen stinkt?
Haben wir bestimmt. Du suggerierst das so ein bisschen vor. Tatsächlich ist es so, dass irgendwie ist das anscheinend so krass verbunden, ne? Dieses Ding mit Sternekoch und ja, der muss aber auch immer da sein und das ist ja der immer kocht und so, ne? Mein Gott. Also mit so einem, sag ich mal jetzt, Werdegang über 10 Jahre, eigenes Restaurant aufgebaut, bis da, wo wir jetzt gerade sind, ne, wo ich jetzt hier gerade stehe. Ich habe das ja bewusst gemacht auch, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt umziehen. Und da war mir auch von Anfang an bewusst, du kannst nicht mehr jeden Tag in der Küche stehen. Und was da noch privat und sowas war und Kinder etc. und sowas. Ich habe die ersten 5, 6 Jahre Selbstständigkeit jeden Tag 18 Stunden abgerissen. Das geht ja gar nicht anders.
Kannst du verstehen, dass ein Gast enttäuscht ist, wenn er irgendwo hingeht, sich drauf gefreut hat und der Mensch, über den man liest, über den man hört?
Kann ich verstehen. Kann ich verstehen, weil es wird ja suggeriert, dass derjenige immer da ist, dass der in der Küche steht und der da rauskommt und so. Und es gibt ja auch viele Köche, ich würde sagen auch viele, vielleicht dann doch auch im Angestelltenverhältnis. Wenn du angestellter Koch bist und, sagen wir mal, besternter Koch, ich meine Gott, dann ist das ja auch dein Job. Ne? Also ich meine, außer du stellst dich ganz anders auf, aber eigentlich, du bist ja dafür da, um zu kochen und auch dafür da, immer da zu sein. Und deswegen finde ich das wichtig, wenn jetzt in meiner Position und wenn ich sage, ich habe jetzt extra jemanden wie den Erik zum Beispiel, den möchte ich aber auch pushen. Ja? Und der macht ja auch ganz viel für das Restaurant, der entwickelt das Ganze weiter mit und sowas. Und wir
arbeiten. Kleiner Einwurf für die ihn nicht kennen, Erik Schmitz ist dein Küchenchef, der quasi der Verantwortliche für das Ochs und Klees. Und ich sag's nochmal, du bist der Unternehmer. Du bist zwar logischerweise der Inhaber, das kann man ja auch sagen, aber du bist natürlich erstmal der Unternehmer. Der Vergleich hinkt vielleicht so ein bisschen, den ich jetzt sage, aber das große Problem der Gastronomie ist natürlich folgendes: Wenn du zu einem Fußballspiel gehst und dein Lieblingsspieler spielt nicht, ist dir das natürlich. Bist du vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber solange die Mannschaft 2-0 gewinnt, bist du zufrieden.
Das ist ein gutes
Vergleich. Unglücklicherweise ist es ja immer so, dass wenn du in ein Restaurant gehst, spielen wir ja nicht ergebnisorientiert. Das bedeutet, der Gast geht nachher raus und es ist ja nicht so, dass der 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 verloren hat, sondern die Enttäuschung ist eventuell so, das ist jetzt natürlich auch durch den Hype, das hat auch so eine, werden wir auch nachher mal noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, deine Generation, die jüngere Generation, hat natürlich auch einen medialen Hype ausgelöst, dass man natürlich auch in gewisse Restaurants wegen diesen Protagonisten, wegen diesen sogenannten Stars, Herzstars, Kochstars, Superstars natürlich auch hingeht. Und da kann ich natürlich auch verstehen, dass wenn natürlich jemand einen sehr, sehr langen Weg auf sich nimmt.
Enttäuscht ist, dass er nicht da ist, dann
ist
derjenige nicht da.
Und da ist die Frage, wie kann man denn zukünftig eventuell diese Enttäuschung dahingehend kompensieren, dass man eigentlich dahin stellt, hör mal zu, ich bin der Dirigent, aber ich muss nicht da sein, um trotzdem, ich sag's jetzt mal in dem Fußballer-Genre, trotzdem, dass jeder Gast 2-0 als Gewinner vom Platz, in diesem Fall halt vom Restaurant geht. Müssten wir da eine andere Kommunikation fahren? Müssten wir zukünftig das Team mehr in den Vordergrund stellen? Wo machst du das? Also du willst ja zukünftig auch andere Felder noch beackern. Das bedeutet ja, dass, sagen wir mal, du eventuell noch mal einen zusätzlichen oder zwei zusätzliche Tage nicht da sein würdest. Ja. Machst du dir darüber Gedanken, wie man
das... Nee, nicht mehr. Also ich habe mich lange dahin versucht, mich dahin zu bringen, nicht die ganze Zeit immer darüber nachzudenken oder mich schlecht zu fühlen, dass ich dann zum Beispiel nicht da
war. Hattest du eine Phase, wo es das war?
Ja, natürlich. Also das war.
Hast du dann auch Feedback von Gästen bekommen in Form von Briefen oder Mails?
Nein. Nein, das nicht. Aber es geht ja um das eigene Empfinden. Ne? Und das heißt, bei mir war es jetzt dann immer so, dass ich mir gesagt habe, oder anders, wenn man sich so organisiert und sagt, wir haben ein Konzept, wir haben ein Thema, unsere 6 Geschmackssinne und Erik ist auch genau in diesem Thema. Das heißt, wir tauschen uns da total aus. Jedes Gericht probiere ich natürlich auch oder entwickle das auch ab einer bestimmten Phase mit, gebe da auch meinen Senf zu. Und da ist nämlich genau der Punkt. Wenn ich das natürlich selber machen will, dann muss ich auch jederzeit da sein. Weil das ist nämlich, das ist das, was jeder hasst, Bei den Küchenchefs, die zwischendurch mal kurz reinkommen für 2 Stunden, und dann wieder weg sind und der Posten ist nicht fertig und so dieses. Da habe ich, das habe ich auch gemacht. Und habe da bestimmt keine Fans dann gewonnen bei den Mitarbeitern damals, weil das fand ich halt scheiße. Ne? Dieses quasi so reinkommen, ein bisschen was hacken, damit man mal da war. Ne? Und dann wieder rausgehen. Und irgendwann habe ich diesen Entschluss gebracht, so komm, jetzt Ich lass die Jungs das machen. Du musst jetzt nicht mehr beweisen, dass du eine Zwiebel hacken kannst, ja? Oder dich da 3 Stunden hinstellen. Es geht irgendwann ums größere Ganze. So. Und ich glaube, das ist auch das, was dann irgendwann auch tatsächlich noch mehr kommuniziert werden soll. Und deswegen sage ich es auch offen, dass es tatsächlich darum geht, was ist das Erlebnis im Restaurant und was ist das Endergebnis, sag ich mal, für den Gast. Und muss ich da die ganze Zeit rumeiern und muss ich da irgendwie nochmal gesprechen? Nicht, dass mich die Gäste nicht interessieren, darum geht es auch tatsächlich nicht. Nein. Also es geht, und es ist auch nicht nur, es ist anders. Es ist nicht so, dass, natürlich interessieren mich die Gäste, aber ich kann es nicht bewerkstelligen, die ganze Zeit, abends im Restaurant zu sein, wenn ich schon morgens früh unterwegs bin und Termine wahrnehme und so weiter. Mhm. Das soll jetzt auch keine Entschuldigung sein, sondern ich habe das irgendwann verstanden, weil ich wollte das nicht verstehen und habe dann wieder trotzdem 14, 16 Stunden gearbeitet. Mhm. Und das macht dich kaputt, das macht auch deine Liebsten mürbe, du bist nämlich nie da, du bist nicht verfügbar, du bist nur am Arbeiten, von morgens bis nachts, weil du hast nicht dieses, ich arbeite und dann abends bin ich da und dann ist das mein Feierabend, sondern du weißt ganz genau, wie das ist als Selbstständiger. Klar. Du bist halt immer irgendwie im Arbeitsmodus, und du musst dir wirklich selber, witzigerweise ist es ja meistens so, du erkämpfst es dir selber, für dich, dir Freizeit zu gönnen. Und das ist was ganz schwierig ist. Also ich glaube, das kann jeder Selbstständige und Unternehmer bestätigen.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde nochmal auf den Punkt einhaken, das, was die Gäste interessieren, angeht. Vielleicht kommt das in der Öffentlichkeit so an, dass Gäste einen nicht interessieren, wenn man nicht selber da ist. Ich würde es sogar umgekehrt sagen, dass, wenn dich Gäste interessieren, musst du alles Menschenmögliche dafür tun, dass deine Kreativität und dein Apparat und das geht halt nicht, indem du dich selber leer machst, sondern es geht dann einfach darum, also ich verlange von jedem Unternehmer, es ist halt einfach so, dass du dem Gast das bestmögliche Erlebnis, und dafür bist du letztendlich dafür verantwortlich. Das heißt aber nicht, dass du permanent von morgens bis abends da sein musst, sondern deine Aufgabe ist es, dein Team, die Leute an die richtigen Positionen zu stellen, denen auch das Vertrauen auszusprechen und die dann auch in gewisser Weise laufen zu lassen. Das hat auch was mit Unternehmensführung zu tun. Das ist das, und dann interessiert dich der Gast nämlich hundertprozentig. Der Gast kann dich nicht interessieren, wenn du, weil das ist ja wie ein Hamster im Rad. Ja, irgendwann mal kommst du ja auch an eine Problematik. Und jetzt kommen wir vielleicht zum nächsten Thema. Die Generation vor uns hat ja gewisse Dinge, die heute ja die Jüngeren haben, gar nicht so hat. Aber glaubst du, dass dein Arbeitspensum oder dein Arbeitsumfeld sich auch in Dingen wie Social Media oder also A ist die Frage, wo akquirierst du deine Gäste? B, wie machst du auf dein Unternehmen aufmerksam? Und ertappst du dich dabei, dass du da auch manchmal wir sind in so einem Sog, wo wir einfach mehr repräsentative Dinge machen und uns manchmal dann fragen, ob es A eventuell zu viel ist, und was ist eigentlich die Botschaft, die du eigentlich letztendlich senden möchtest? Weil man hat auch manchmal das Gefühl, dass es in Deutschland vielleicht, haken wir das nochmal vielleicht ein, das kannst du entweder verneinen oder bejahen. Ich habe schon manchmal das Gefühl, dass gerade junge Menschen die Social-Media-Kanäle so extrem pushen. Die Leute, die aber diese Social-Media-Kanäle verfolgen, sind nicht das Klientel, was die letztendlich nachher in ihren Restaurants haben.
Ja, stimmt total.
Also woher kommt diese Diskrepanz? Und kann man das ändern? Und warum ist es dann Ego oder ist es dann aus was für Gründen macht man das? Weil ich sag jetzt mal, um in diesen Restaurants, von denen wir jetzt gerade inklusive deins, braucht man ja ein gewisses monetäres Background. Ja, und das sind ja meistens nicht die Leute, die irgendwo in Instagram oder Facebook oder sowas verfolgen. Natürlich zum Teil, aber nicht der große Teil. Woher kommt diese Diskrepanz, dass man immer das Gefühl hat, dass Leute extrem in die Medienwelt abdriften und auf der anderen Seite die Klientel noch aus klassischen, die lesen Magazine oder die haben von Mundpropaganda gehört. Wie erklärst du dir das und vor allen Dingen, wie gehst du selber persönlich damit um?
Die Sache, was in dem Restaurant passiert, ist eine Sache. Mhm. Und dass die Leute dann darauf aufmerksam werden, dass, finde ich schon, ist dann theoretisch, und das ist also wirklich auch meine Intention als Selbstständiger oder als Unternehmer, dass die Leute darauf aufmerksam werden. Mhm. Und ich denke, wenn ich Dinge mache, die mich selber interessieren und Leute darauf aufmerksam werden, sagen, ach so, den habe ich letztens gesehen und da gibt es auch dieses Restaurant, das hat 2 Sterne, da möchte ich gerne mal hingehen. ich finde dann tatsächlich nichts Verwerfliches.
Nee, das war nicht so gemeint.
Nein, ich will das nur noch mal sagen.
Ich würde das sogar noch ein bisschen breiter streuen und ich sage es jetzt mal vorsichtig formuliert, die mediale Welt, die uns zur Verfügung gestellt wird, Gott sei Dank, im 21. Jahrhundert, sollte auch da, ich kenne viele Leute, die so eine starke mediale Präsenz haben, wo ich übertreibe jetzt, keinen einzigen Kunden respektive Gast dadurch gewinnen, aber sie gewinnen eventuell Bewerbung an Mitarbeiter, weil die das gut finden, ja. Sie gewinnen, das ist ja ein valides Mittel, so wie jeder es in irgendeiner Art und Weise erklärt. Die Frage, die sich für mich halt immer nur stellt, glaubst du denn, dass wir mit solchen Social Media Kanälen natürlich auch auf Regionen oder Städte aufmerksam machen könnten, wenn wir mehrere Spitzenköche eine einheitliche Sprache sprechen würden, dass wir uns nicht immer als individueller sehen, sondern dass wir so, wie du es halt sagst, das ist ein guter Typ, den möchte ich mal gerne besuchen, aber warum besuche ich denn nicht, bleibe ich jetzt nicht mal 3 oder 4 Tage in Köln? Weil das ist ja ein witziges Video, was die da alle untereinander so machen. Oder jetzt bleiben wir mal im Land, warum sollten nicht die 10, 15, 20, 50, 100 besten Leute des Landes weltweit mal also so ein mediales Ding machen? Weil dann wäre das ja auch gut, dass die Leute, dann würde ich das ja verstehen.
Ja, gute Frage. Jeder ist ja so ein bisschen, ich meine, das wirst du bestätigen können, dass die meisten Leute sind so ein bisschen für sich selber, so, das sind so Einzelkämpfer, wir sind alle so Einzelkämpfer, ne? Und ich merke das jetzt auch hier in Köln, wir hatten mal so eine Köchegruppe und das ist aber dann wieder so, irgendwann fängt dann wieder an, jeder so sein eigenes Süppchen zu machen, ne? Wir hatten so eine Gruppe, haben uns auch mal regelmäßig getroffen und so, das war auch total cool.
Also wenn ich rückblickend mal so die letzten 15 oder 20 Jahre, wo ich angefangen habe in der Gastronomie, Dann muss ich schon sagen, da war meiner Meinung nach das Konkurrenzdenken schon größer als heute. Dann hat man ja früher immer schon ein gewisses Problem gehabt, wenn ein Restaurant in Nähe oder unmittelbarer Umgebung auch sehr, sehr gut war. Heutzutage finde ich es wirklich sehr, sehr schade, dass das Potenzial, gerade das, was wir flächendeckend in der Bundesrepublik Deutschland haben, weltweit noch nicht rübergebracht haben. Ja, und das ist ja, jetzt nehmen wir das mal regional, es ist natürlich so, dass wenn du in irgendeinem Restaurant sitzt, ja, und du hörst es von irgendjemandem, da könnt ihr morgen auch mal hingehen, machst du ja deine Stadt, wertest du ja dahingehend auf. Und damit will ich natürlich sagen, natürlich könnten Leute von weiter weg eine Woche Urlaub machen in jeder deutschen Großstadt und du könntest eine Woche lang sensationell gut essen. Wir müssen es den Leuten nur irgendwie vermitteln und beibringen.
Deswegen. Das ist ein super wichtiger Punkt, nämlich auch ein großer Punkt, wo man eigentlich auf eine super tolle Art und Weise es schafft, vielleicht Leute auch von außerhalb für, sag ich mal, die Region zu begeistern. Und man merkt das auch jetzt wie im Fall von den Fine Food Days, dass es gemeinsam, ich will jetzt gar nicht nur, ich will ja keine Werbung für machen, darum geht es mir tatsächlich überhaupt nicht. Es geht nur darum, dass es...
Schneide ich eh raus.
Ja, natürlich.
War Spaß.
Fine Food Days. sondern es geht einfach tatsächlich darum zu sagen... Da war ja die Idee auch zu sagen, wir wollen gemeinsam auch sagen, ein bisschen überregional, aber auch vielleicht sogar national oder ne, sogar über die Landesgrenze hinaus zu versuchen, zu sagen, wir reden jetzt wirklich tatsächlich von dieser Köln-Sache, hier passiert jetzt gerade was, wir haben hier viele Gastronomen, wir haben hier diese tolle Aktion. Dass wir dafür mal hinkommen, so, dann haben wir das auf dem Schirm. Und nächstes Mal sagen wir tatsächlich dann vielleicht, also wir, die potenziellen Gäste, ey, da gibt es 3 Restaurants, da will ich mal hin. Ich will mal ins Motionnet, genau. Ich will mal ins Neobiota und dann gehe ich mal noch ins Ochsenklee und dann habe ich meine 3 Tage Foodie-Tour abgehakt, ein bisschen Sightseeing und so weiter. Eigentlich super wichtig, weil du hast eben gesagt, wir haben hier sehr, sehr viele Leute, die sehr regional denken oder auch, aber auch viele Gäste, die sehr regional sind. Und was ich mir immer sage, ich möchte gerne auch viele internationale Gäste haben, weil, muss ich auch sagen, ich gemerkt habe, dass diese Gäste haben teilweise auch ein sehr, sehr tolles Verständnis dafür, wenn es um Erlebnisgastronomie geht. Ich sage das jetzt tatsächlich so, dass wir reden jetzt bei uns auch nicht mehr davon, das ist jetzt so ein, das ist kein Restaurant, wo du einfach jetzt hingehst und sagst, Schatz, sollen wir mal essen gehen?
Ja, klar.
Stündchen sind wir wieder raus.
Ja, klar.
Ja? Ich meine, in der Zeit weißt du auch, du kannst woanders auch in zwei Stunden kannst du auch 500 Euro ausgeben. Ja, klar. Wenn du Flasche Merceau reinhaust und 2 Gänge. Aber hier ist es ja eher so, dass du sagst, hier kommst du einmal im, keine Ahnung, Quartal hin. Und das ist schon länger so, dass es eher so ein Erlebnis sein soll.
Ja.
Und ich glaube, das ist was, das hört ja irgendwann auch auf, regional. Jetzt kommt dann mal ein Gast von hier und dann sagt er sich aber dann auch, okay, ja, jetzt war ich hier, da gibt es aber andere Restaurants, da kann ich öfters hingehen. Und dann sage ich dir auch, dann brauchen wir aber auch wieder Menschen, die auch ein Erlebnis wollen.
Ja, klar.
Und da sehe ich ganz viel Potenzial tatsächlich auch natürlich überregional und natürlich über die Landesgrenzen hinweg.
Auf jeden Fall.
Da hoffe ich natürlich auch, dass wir da, und da machen wir auch gerade ganz viel für.
Ja, auf jeden Fall. Also das Potenzial sehe ich auch. Und man muss ja immer sagen, das Potenzial ist ja relativ einfach erklärt. Wenn du dich mit Leuten unterhältst, wo machst du eigentlich Urlaub? Wo fährst du das nächste Mal hin? Wir suchen uns natürlich immer Orte, Regionen aus, wo du an mehreren Tagen mehrere Restaurants besuchen kannst. Warum sollten das denn nicht umgekehrt vice versa sein? Also das ist, weißt du, was ich meine? Also natürlich ist es halt so, warum sollte der Stockholmer, der Barcelonese, der Römer, der Madrilene, natürlich will er auch, wenn er 3-4 Tage weg ist, die denken ja, die Fuis sind ja überall auf der Welt ähnlich. Ja, von daher gebe ich dir vollkommen recht, da sehe ich ein Riesenpotenzial. Kommen wir nochmal ein bisschen konkret auf das Ochsenklee zu sprechen.
Ja.
Jetzt komme ich persönlich, ja noch aus einer Zeit und auch da, um nochmal den Leuten mal ein bisschen vielleicht den Gedankengang der Vergangenheit nochmal zu machen. Ich komme ja noch aus einer Zeit, wo ein Restaurant, sagen wir mal, eine unfassbar umfangreiche à la carte Karte hatte und zusätzlich dazu noch ein kleines und ein großes Menü, was unter Umständen sogar mit Gerichten bestückt war, die auf der à la carte Karte nicht zu finden war. Was ich damit sagen will, ist halt, lange Rede, kurzer Sinn, ich komme ja noch aus einer Zeit, wo wirklich Restaurants sehr, sehr große Karten hatten. Du gehörst jetzt einer Generation an, die, sagen wir mal, das Programm dahingehend etwas eingeschmolzen haben, indem man sagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt mal auf ein, eventuell zwei Menüs in unterschiedlicher Reihenfolge. Wie erklärst du dir diesen Weg, der jetzt in den letzten 10, 15, 20 Jahren in dieser Speisenkultur oder beziehungsweise in dem, was man den Gästen suggerieren möchte oder vor allen Dingen zeigen möchte, wie erklärst du dir das, dass es von sehr, sehr viel, vielleicht ein bisschen extrem, auf jetzt vielleicht extrem wenig hingekommen sind?
Bei mir hat sich das damals so entwickelt, das war eine sehr praktische Sache, nämlich wir hatten auch eine à la carte Karte. Ja? Mhm. Also wenn wir jetzt bei meinem à la carte, das ich damals gemacht habe, wenn wir davon reden, dann ist das bestimmt nicht so wie in einem 3-Sterne-Restaurant ein à la carte Gang, aber das ist ja auch erstmal egal, der Arbeitsaufwand ist da. Und vor allen Dingen diese, du weißt ganz genau, wenn du damals 4 Gänge à la carte zwischendrin einfach in die Küche gebracht hast, um 8:30.
Ja,
da wollte ich auf jeden Fall mindestens die Hälfte der Brigade tatsächlich umbringen. Wieso verkauft er den jetzt à la carte?
Ja.
Lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Irgendwann kam so der Punkt, wo ich gesagt habe, auch für uns selber, so, ey, wir machen jetzt einfach nur noch ein Menü. Die meisten nehmen sowieso das Menü und eigentlich bringen wir uns damit immer nur in verdammt viel Trouble. Mhm. Und wir können auch die Qualität nicht halten. Und das war nämlich, da fing es an dann auf einmal, weil wenn du natürlich nur ein Menü hast, und das machen ja ganz viele jetzt, das machen wir ja schon lange und wir machen es tatsächlich auch jetzt immer noch konsequenter.
Mhm.
Ich habe auch zwischendurch mal noch mal so eine Schleife gedreht, wo ich dann auch noch mal ein zweites Menü anbieten wollte, um zu sehen, das funktioniert ja doch nicht und wir müssen doch bei einem bleiben.
Mhm.
Ne? Also,
aber es funktionierte nicht intern oder es funktionierte nicht extern, weil die Gäste dann sowieso zu 80% eins genommen haben?
Genau. Okay. Also intern ist natürlich aber trotzdem wieder so, scheiß zwei Menü, das zweite Ding, das läuft ja nicht. Weißt du,
Und ich muss trotzdem produzieren.
Ich muss es immer vorhalten und so weiter. Ja?
Mhm.
Und das hast du natürlich bei einem Menü. Und wir gehen jetzt tatsächlich auch so weit. Mhm. Bei uns, wir werden es jetzt so machen, ab dem 1.9., das hat sich auch ein bisschen ergeben, auch muss ich auch sagen, mit der ganzen Situation, die jetzt, sag ich mal, passiert ist, dass wir nur noch ein Menü machen. Also wirklich aber auch nur noch 8 Gänge. Ja, also kann man sagen, knallhart irgendwo. Aber ich muss auch sagen.
Also 8 Gänge bedeutet, ich kann es nicht verkürzen.
Ja, wenn du mir die Pistole auf die Brust
setzt, sagst. Nein, setze ich nicht.
Ohne
Umschweife.
Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ey.
Ja.
Also, endlich geht's.
Ja.
Klar, wenn das jetzt jeder machen würde, dann können wir es auch lassen.
Okay.
Ne? Dann können wir auch sagen, such dir einfach aus, wie viele Gänge. Ne? Mhm. Also, unser Ding wird sein 8 Gänge.
Also, ich vergleiche es jetzt mal mit einem Kinofilm oder mit einem Theaterstück.
Ja.
Das bedeutet, dein Theaterstück beinhaltet 8 Gänge und du möchtest nicht, dass der Gast nach der Hälfte oder in der Pause beim Theaterstück aufsteht. Das bedeutet, die Gäste kommen und kriegen deine bestmögliche Performance, von der du glaubst, dass es deine bestmögliche Performance ist, und du gibst ihm nicht mehr die Macht, in irgendeiner Art und Weise dazwischen zu grätschen.
Das klingt jetzt so ein bisschen so, als wäre das der Gedanke. Das ist der Side-Effekt, der wirklich einen mehr noch dahin bringt, zu sagen, das, was ich eigentlich bieten möchte, nämlich genau das, was du gesagt hast, dieses quasi Erlebnis, ja, wie im Kino, wie im was weiß ich was. Das,
du musst dich nicht rechtfertigen, wenn du das Bestmögliche präsentieren möchtest. Ja, also Leute fühlen sich immer so ein bisschen in der Ecke getrieben. Ich wollte dich weder in die Ecke treiben, noch in die... Jedem Gast, der kommt, das Bestmögliche liefern möchtest, und das ist dein Weg, das Bestmögliche zu liefern, weil du eben sagst, du kannst nicht nach 3 oder 4 Gängen das Bestmögliche von mir haben, weil es ist ein dramaturgischer Ablauf.
Ja.
Ja? Und wenn du mir dazwischen funkst und da reinschneidest, dann habe ich das Gefühl, dass ich dir nicht das Bestmögliche geben könnte, und das will ich einfach nicht. Ja. Und wenn du damit eine Schwierigkeit hast, dann ist es vielleicht besser, wenn du in einer anderen... Ich weiß nicht, warum Menschen so große Probleme damit haben, das so relativ klar anzusprechen.
Wir haben tatsächlich, ich habe mit 2 Designern, Freunde von mir, haben wir eine ganz tolle Konzepterweiterung von unserem Experience Taste Konzept mit diesen 6 Geschmackssinnen, haben wir mit denen zusammen gemacht. Und tatsächlich ist das ein sehr, sehr, eigentlich nachher am Tisch und am Gast ein sehr, sehr einfaches Prozedere. Also es soll auf keinen Fall sein, du kennst das, du kommst ins Restaurant und du weißt dann nicht mehr so, was soll ich jetzt eigentlich hier noch machen? So, muss ich jetzt dies und muss ich das noch auswendig lernen?
Ja, klar.
Oder soll ich jetzt hier noch irgendwelche Sachen ausfüllen?
Muss
ich
auch am Bein stehen? Oder?
Ja, genau. So, stehen Sie jetzt mal auf, lecken Sie jetzt von der Hand und so. Ja, das sind alles witzige Sachen und da gibt es bestimmt ganz tolle Sachen. Aber es sollte halt nicht zu overdosed sein. Ne? Und da bleibe ich auch bei allem Erlebnis und bei allem straight zu sagen, ey, 8 Gänge und das ist das, was wir anbieten, ich will nicht, es ist immer noch ein Restaurant kein Casino. Das heißt, die Leute sollen auch kommen, essen und satt sein und glücklich sein und sagen, haben. Das war ein Restaurant-Erlebnis, sagen wir jetzt einfach mal. Aber was wir da zum Beispiel machen mit dieser Erweiterung und deswegen auch das mit den 8 Gängen, das ist tatsächlich umfangreich und da ist sehr, sehr viel Herzblut und sehr, sehr viel Zeit rein. Es hat tatsächlich 1 Jahr gebraucht, die Entwicklung.
Okay.
Und es gibt sehr, sehr viel tolle Gimmicks, die wir da mit reinbringen, ohne tatsächlich diese Spielshow zu werden.
Ja. Ja.
Aber viele Sachen, die so haptisch sind, auch was so in Layouts von Karten und sowas. Ja, einfach, wo du einfach viel, viel Spaß und Informationen vor allen Dingen auch bekommst von dem, was du gerade isst. Ja, in dem Fall tatsächlich, dass du siehst zum Beispiel, welcher Geschmackssinn repräsentiert welche Zutat, ja, weil wir die Gänge ja so konzipieren.
Ja.
Das machen wir schon die ganze Zeit so.
Ja.
Wir haben nur nach einem Weg gesucht,
deutlicher zu vermitteln.
Genau, ohne dass du halt geisteskrank wirst, ohne jetzt gegen Geisteskranke zu sprechen, das war jetzt nicht so gemeint, sondern eher ohne dass du zu verwirrt bist, sondern das ist eher sowas wie, es gibt Restaurants, da hast du so ein kleines Kärtchen, da steht drauf, was du gerade isst. Total cool. Total, haben wir nie geschafft. Mein Gott, was ist denn da jetzt dann so schwer, da so eine Karte auszudrucken? Macht aber keiner. Ja? Das heißt, du stehst immer, und vor allen Dingen jetzt wir nicht, wir wissen, welche Komponenten da drauf sind, nicht immer, nicht alles, interessiert uns auch nicht wirklich. Ne? Also, aber du weißt, was ich meine.
Yeah.
Wenn du als Gast in so ein Restaurant kommst, du willst einfach wissen, was du da gerade isst. Und meistens hast du dann deinen Service-Mitarbeiter, der macht bam.
Klar.
Und der Gast sitzt da so und sagt, ich weiß, dass das noch eine Taube war, aber der Rest, ich habe keine Ahnung, was ich da gerade esse. Und da denke ich mir, das wollten wir unbedingt verbessern, auch für uns. Ne? Also es geht nicht darum, dass andere das mit der Karte machen, was ich total cool finde persönlich, aber dass wir unser eigenes Ding haben, aber auch mit unserem eigenen Look. Und tatsächlich muss ich auch sagen, es ist nicht reproduzierbar, was wir da machen. Du kannst es halt knallhart nachmachen, aber du kannst es nicht so machen, wie wir es machen. Und da komme ich auch wieder auf,
also das bedeutet, eine Brücke. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, würdest du sagen.
Das ist eine Brücke zu dem, was möchte ich eigentlich, oder was entwickle ich eigentlich, wenn ich nicht den ganzen Tag 14 Stunden in der Küche stehe. Davon abgesehen, dass ich noch viele andere Projekte habe und machen werde in Zukunft, von denen ich noch nicht so viel erzählen kann, weil sie teilweise noch nicht
spruchreif sind.
Spruchreif werden sie vielleicht, aber es darf noch nicht veröffentlicht werden teilweise.
Aber würdest du sagen, dass ein Stück deiner Kreativität der letzten Jahre auch, sagen wir mal, wieder zurückgewonnen sind, dadurch, dass du dir mehr Freiheiten rausgenommen hast aus dem Operator? Also ich sag jetzt mal, du stehst jetzt neben dem Hamsterrad, aber du stehst nicht mehr im Hamsterrad.
Total.
Ja.
Und witzigerweise ist, jetzt könnte ich ja sagen, oh, jetzt bin ich geheilt, aber du kommst ja ins nächste Hamsterrad. Ja?
Ja, ja.
Jeder Selbstständige weiß das.
Ja, klar.
du hast immer dieses Hamsterrad. Mhm. Und das ist immer die Frage, wie schließe ich das Hamsterrad jetzt ab und nehme mir das nächste?
Ja.
Und finde das auch noch toll.
Ja. Ja.
Und das ist halt so schwierig dabei, weil du immer wieder in so einen Strudel gerätst von Gedanken, von Konzepten, von Projekten, die dich halt ganz schnell auch einnehmen können. Mhm. Und die Frage ist immer, wie schaffe ich es irgendwie da drin zu sein und total dabei zu sein, aber auch irgendwie so daneben zu stehen und auch zuzuschauen. Mhm. Und ich glaube, das ist nämlich genau das Fatale. Mhm. Und da gibt es bestimmt auch Kandidaten, die das dann nicht geschafft haben, die dann eventuell, obwohl sie es nicht wollen, und das rede nicht darüber jetzt, dass
du hast es einfach nicht rausgeschaut.
Die Leute, die gerne in der Küche sind, dass die auch da sind. Mhm. Ne? Mhm. Finde ich respektabel, finde ich auch toll. Mhm. Aber es gibt bestimmt noch einige, die gar nicht da mehr sein wollen und nicht loslassen können. Mhm. Ja? Und daran vielleicht auch kaputt gehen. Mhm. Und ich muss dir sagen, ich bin daran kaputt gegangen, ja, weil ich nicht wusste, wohin soll ich denn jetzt? Ich kann nicht 14 Stunden da drin stehen, aber ich kann auch nicht ganz raus sein. Mhm. Also deswegen habe ich jetzt meinen Mittelweg gefunden mit, ich bin zwar da, ich bin mal da, ich bin hier, ich bin überall, aber wenn ich da sein will, nicht wenn ich irgendwie da sein muss, ja, ich meine, dafür bin ich doch mein eigener Chef geworden, oder?
Klar.
Dafür sind wir dann selbstständig, um zu sagen, eigentlich will ich ja nicht in das Hamsterrad, obwohl du immer wieder drin landest. Mhm. Also musst du dich irgendwie so für dich organisieren, dass du es schaffst, dich auch selbst zu kontrollieren.
Ja, klar. Ja?
Und nicht immer wieder darin zu landen.
Ja,
klar,
ja.
Gibt es Fehler und jeder macht dann auch diese Fehler und kommt dann wieder da rein. Mhm. Aber es ist dann auch deine Aufgabe als Selbstständiger, selbstständig auch wieder da rauszukommen.
Mhm. Würdest du denn, ich sag jetzt mal, weil du jetzt gerade von Fehlern gesprochen hast, und es ist ja, wie gesagt, du hast vorhin das mit dem Menü mal angesprochen, dann habt ihr ein zweites Menü gemacht.
Ja.
Würdest du sagen, dass du das eines deiner großen Stärke und eines deiner großen Errungenschaften auch als Selbstständiger ist, dass du, wenn du eine Tendenz erkennst, sie sofort korrigieren kannst und das vielleicht als Angestellter irgendwo, sagen wir mal, dich nicht damit so sehr auseinandersetzt, weil durch die schützende Hand, die du in irgendeiner Art und Weise hast, erkennst du eventuell diese Strömung halt einfach vielleicht nicht? Du erkennst sie vielleicht etwas schneller, weil du sagst, okay, du musst monetär natürlich erfolgreich sein und das läuft jetzt nicht so gut, wir müssen sofort die Handbremse ziehen und ich habe jetzt keine Luft, 2 Jahre zu warten. Ist das etwas, was dich umtreibt oder beschäftigt? Oder?
Ja, total. Ich habe ich habe letztes Jahr habe ich auf jeden Fall Fehler gemacht. So. Also ich meine, Fehler in der Hinsicht.
Im letzten Jahr 2019.
Genau, korrekt. 2019 habe ich für mich ein paar Fehler gemacht, nämlich einfach zu teilweise zu sagen, ey, wir machen jetzt Dinge, wo ich auch nicht wirklich dahinter stand, habe sie trotzdem gemacht und bin damit dann voll, ist dann voll in die Hose gegangen. Mhm. Und tatsächlich stehe ich jetzt nicht da und sage, oh, ich habe so große Fehler gemacht und
alles so schlimm. Konkretisier mal so einen Fehler, damit wir ein Bild haben für die Leute, die
zuhören. Ich wollte ein Catering aufmachen. Mhm. Ja. Und ich wusste eigentlich immer, was total mein Ding ist. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist genau dein Metier. Mhm. Auch wir haben ja auch schon zusammengearbeitet.
Wir haben wunderschöne Events.
Und das ist zum Beispiel, das ist genau mein Ding, wenn es um Catering geht. Aber was wir versucht haben, war, wir haben hier ein Firmen-Catering angenommen. Klar, man versucht sich ja auch weiterzuentwickeln und dann können wir ja vielleicht das machen. Und dann haben wir angefangen, irgendwelche Fingerfood zu machen und so ein Quatsch. Und Katastrophe. Es ist halt katastrophal.
Wir haben es verloren.
Das konnte man. Ich stand da nicht hinter. Aber ich wollte trotzdem irgendwie versuchen, da irgendwie auf mehreren Baustellen zu arbeiten. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich ein Riesenloch quasi auch, sag ich mal.
Ja, klar. Reingerissen.
Reingerissen.
Ja.
Selbst verursacht.
Ja, ja.
Das ist ja auch das Geile, ne? Ja, ja. Du bist selbstständig, du bist für dich selbst verantwortlich. Mhm. Du baust Scheiße und denkst dir so: Ich kann nicht mal jemanden dafür verantwortlich machen.
Ja,
klar. Außer dich selber.
Ja, klar. Ja. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wir haben ja in den letzten Jahren mehrere Udina-Events gemacht, gemeinsam, und da kann ich nur sagen, da habt ihr immer zu 100% top abgeliefert. Die Leute waren sehr, sehr euphorisch. Auf der anderen Seite muss man auch manchmal Leuten sagen, nicht das, was man sieht, kann man auch alleine selbstständig umsetzen. Ja, es gibt gewisse Dinge, die einfach andere besser können, und dann sollte man das dem Feld auch vielleicht so ein bisschen überlassen. Kommen wir vielleicht nochmal auf den, hat vielleicht auch nichts mit unbedingt mit Fehler oder mit Scheitern zu tun, aber zumindest vielleicht mit einer anderen Wahrnehmung. Du hast, wo du 2016 in das Kranhaus, in dem wir uns jetzt gerade auch befinden, gekommen bist, die Idee gehabt, eine Cocktailbar zu eröffnen. wo vorsichtig formuliert natürlich auch in den letzten Jahren Konzepte geändert wurden, Dinge, sagen wir mal, am Anfang war es eine Cocktailbar mit sehr, sehr gutem Essen, das war es immer mit sehr, sehr gutem Essen.
Ja.
Aber vielleicht, dann wusste man vielleicht nicht so genau, war es jetzt eine Cocktailbar, war es jetzt ein Restaurant. Würdest du sagen, dass du da auch Fehler gemacht hast? Oder wie kam der Gedanke überhaupt, eine Cocktailbar aufzumachen? Also trinkst du gern Cocktails oder wie kommt man jetzt? Oder ich formuliere es mal ein bisschen anders, weil das ist vielleicht die spezifische Frage. Wie kommt ein Koch, jetzt nehme ich dich nicht als Unternehmer, wie kommt ein Koch da drauf, sein Feld etwas dahingehend zu erweitern, indem er ein anderes Metier innerhalb seines Unternehmens macht. Für alle Leute, die noch nie im Ochs und Klee waren, ihr könnt euch das so vorstellen, ihr geht in ein Unternehmen, also du gehst durch eine Tür und im Erdgeschoss ist quasi das Zweitrestaurant, dann gehst du eine Treppe rauf und im ersten Stockwerk mit wunderschönen Blick auf den Kölner Hafen hast du das Gourmet-Restaurant. Also das heißt, du hast jetzt beide Konzepte unter einem Dach. Wie bist du darauf gekommen, im Erdgeschoss ein anderes Konzept zu fahren?
Also ich glaube, was relativ klassisch ist, ist tatsächlich, dass ganz viele Gourmet-Restaurants, du siehst gerade, ich mache gerade Gänsefüßchen mit meinen Fingern, auch immer noch ein Bistro haben. Mhm. Ja? Mhm. So absolut der Klassiker. Mhm. So, ne? So, es gibt das Bistro, da kannst du so easy going, preiswerte essen, dann gibt es das Gourmet-Restaurant, beides aus einer Küche. Mhm. Und tatsächlich wollte ich das halt in gewisser Weise auch zu sagen, wir haben hier oben, sag ich mal, eine gute Kapazität, wenn wir jetzt in normal laufen würden. Mhm. Normal heißt nicht Corona, darf man das auch sagen? Corona,
ja, klar, davon. Ja, unbedingt. Das wird uns auch noch eine Zeit lang beschäftigen.
Bestimmt. Ja. Nee, aber das, da komme ich ja gleich auch drauf,
zu sprechen.
Was mit Bayleaf passiert ist, dahingehend. Nee, also vor 3 Jahren, als wir dann entschieden habe, umzuziehen, war diese Fläche da unten, wo ich mir gesagt habe, wow, was machen wir damit so? Und dann kam irgendwann so, ja, wir machen noch eine Weinbar. Mhm. Und ich dachte so, nee. Das ist mir zu langweilig. Ich habe keinen Bock auf so langweilige Sachen. Ne? So genau wie irgendwann dann zu sagen, ich mache jetzt ein Catering, mache ein langweiliges Catering und merke dann so, nee, ist doch scheiße. Mhm. Warum mache ich so was Langweiliges? Hast du gar keinen Bock drauf? Mhm. Da war es auch so. Aber da war dann so dieser Punkt, wo ich gesagt habe, so, nee. Ich habe schon mehrmals dann halt schon von so Restaurants gehört, die halt Food Pairing machen. Mhm. Und fand diesen Gedanken, weil es das hier nicht gibt und weil es auch deutschlandweit nicht gibt, wirklich, fand ich total interessant. Und dann kam ich tatsächlich zu Michael, ja, weil ich da nämlich durch Kontakte irgendwie bin ich da angekommen, Michael Elter, super Barkeeper, Barchef. Zum Barchef. Der ist wirklich tatsächlich, du kennst ihn, sieht jetzt nicht so aus, als wäre er der Fine-Dining-Experte, aber wenn es tatsächlich um das Handwerk Cocktails geht und um die Verbindung von Cocktails und Essen, ist er wirklich, also muss man ihn fast schon als Koryphäe erwähnen. Ja? Mhm. Und ich denke, das ist auch das, was wir auch zumindest auf dem Papier und auch bei vielen Gästen natürlich auch, ist keine Frage, geschafft haben, zu beweisen, dass man super geil kreierte Cocktails zu Fine-Dining-Gerichten essen kann. Mhm. Und tatsächlich muss ich auch sagen, das gab Up and Downs. Wir haben irgendwann auch mal einen Mittagsservice hier eingeführt, dass wir das Konzept auch wieder ein bisschen zerschlagen. Dann haben wir angefangen, auf einmal das alles wie so ein französisches Bistro zu gestalten, auch wieder mit Cocktails und Burgerangebot. Ich weiß nicht, was wir alles gemacht haben. So, das sind auch so Punkte. Mhm. Das passiert ja gar nicht, wenn du jetzt, sag ich mal, angestellter Koch bist.
Klar,
du hast eine Aufgabe. So, klar. Du hast jetzt hier, Koch XY, du hast einen guten Stil, entwickel den mal, mach mal hier einen Stern. In unserem Hotelrestaurant.
Ja, klar.
Okay, dann kommt ja nicht auf einmal der Koch und sagt, pass mal auf, ich habe noch eine geile Idee. Wir bauen jetzt mal hier, machen wir einen Anbau, ja, und dann machen wir da eine Dönerbude rein. Ja? Dann sagt der Hotelbetreiber, also geh doch einfach mal wieder in deine Küche und dann kochst du mal einfach weiter und nach 10 Stunden gehst du nach Hause. Mhm. Und so, wenn du natürlich dann sowas so anfängst, ne, dass du dann natürlich selbst auch entscheiden kannst, ich will das Konzept mal ausprobieren, ich will das ausprobieren, nee, okay, jetzt machen wir das so, jetzt machen wir das wieder so, dann gerätst du natürlich aber auch wieder ganz schnell in so eine Position oder in so einen Strudel, wo du merkst, das läuft jetzt gerade nicht gut, wirklich, wir müssen jetzt irgendwas ändern.
Mhm. Ne, dieses
Panische. oder überhaupt so dieses Notwendige auch irgendwie zu, auch erstmal natürlich unten, wir mussten auch erstmal gucken, wie funktioniert das Ganze, ne? Also kommt das überhaupt an? Es kam super gut an. Tatsächlich haben wir aber trotzdem auch gemerkt, so, ja, uns fehlen jetzt hier oben es fehlen Plätze, wir müssen was tun, wir haben keine Zeit zum Spielen und ich habe die Entscheidung getroffen und wo mir das natürlich sehr, sehr schwer gefallen ist, zu sagen, wir bauen unten jetzt das Bayleaf um zum Ox und Klee und nehmen da mehr Plätze an.
Ja, also das bedeutet im Umkehrschluss, die Cocktailbar stirbt aus.
Ja, genau. Ja, tatsächlich. Ich liebe das Konzept und jetzt... Ja,
muss ich auch sagen, liebe ich auch.
Ich versuche die Mitarbeiter zu halten, im Moment gibt es Kurzarbeit und sowas und ich versuche tatsächlich was Neues zu finden. Ich könnte mir tatsächlich sogar vorstellen zu sagen, warum macht man nicht eine Cocktailbar? Ja, ich meine, du hast gesagt, das Gespräch kommt vielleicht, vielleicht gibt es dann schon eine Cocktailbar. Ich hoffe es, weil ich will natürlich meine
Fahrer und
Mitarbeiter nicht verlieren.
Ich will nur und natürlich ist es halt immer so, es wird natürlich in der jetzigen Zeit, also klar, in der Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, ist es halt so, dass viele Dinge beschleunigt werden. Aber letztendlich muss man ja auch fairerweise dazu sagen, wenn ich dich richtig verstehe und das auch über die letzten Jahre beobachtet habe, das Bayleaf hätte ja auch ohne die Situation, in der wir jetzt gerade sind, wahrscheinlich auf lange Zeit nicht überlebt. Du hättest dir ja irgendwann mal die Frage gestellt, und das ist noch ein legitimes Mittel. Also ich meine, du bist in erster Linie, und jetzt kommen wir wieder auf den Punkt, für was ist eine Person bekannt, populär, für was steht er? Du bist in erster Linie bekannt dafür, dass du einer der besten Köche der Bundesrepublik Deutschland bist. Also die meisten Leute, die zu dir kommen, wollen genau deswegen kommen. Ja, dass du jetzt natürlich in den letzten 3 Jahren ein Spielzeug gehabt hast, wo du dich ein bisschen austoben wolltest, aber du hast es auch gesagt und das war vor Corona. Dann habt ihr mal einen Burger rausgemacht, dann ist dein Mittagstisch gekommen. Das hat doch mit der jetzigen Situation gar nichts zu tun. Und ich finde, und das ist, wir reden jetzt von einem Zeitraum von 3 Jahren und du hast irgendwie so, wenn man dir zugehört hat, hat man ja das Gefühl, wir reden jetzt gerade von einem Unternehmen, was schon 20 Jahre da auf dem Markt war. Weißt du, was ich meine? Weil es halt einfach auch so schnell. Und deswegen finde ich das auch ein probates Mittel und ich finde das auch absolut, du hast die Nachfrage in deinem Fine-Dining-Bereich da. Du musst manchmal vielen Menschen absagen, warum nutzt du nicht die Räumlichkeiten, die du hast und zeigst allen, wofür du eigentlich letztendlich stehst. Das ist ja letztendlich der Schlüssel.
Sag mal so, um dir jetzt auch nicht das irgendwie so stehen zu lassen, das ist ja nicht so, als wären wir hier immer voll. So.
Ja, klar.
Ne?
Ja,
das, heißt, ein Restaurant sollte...
Also hier meinst du im Ox & Klee.
Ja, also ein Restaurant sollte am besten es schaffen, immer voll zu sein. Und das ist natürlich auch mein größter Wunsch, alles woran ich, was ich versuche hier daran zu arbeiten, ist tatsächlich, dass das Restaurant voll ist.
Ja, klar.
Und wir kennen alle die Stories und du kennst vor allen Dingen auch eine Menge Gastronomen, die das geschafft haben.
Klar.
Und natürlich will ich das auch. Klar. Ich will das nicht nur, um mich völlig daran zu bereichern. Klar, jeder braucht Geld und natürlich möchte ich auch andere Sachen machen, wo ich dann auch das Geld für benutzen kann, etc., etc. Mhm. Aber allein schon das Gefühl, dass du so viele Menschen begeisterst, und so viele Menschen dann auf einmal in dein Restaurant kommen wollen, daran kann man ja arbeiten.
Gebe ich dir hundertprozentig recht, aber man muss in erster Linie natürlich auch immer und immer wieder sagen, du hast natürlich jetzt auch wieder ein defensives Verhalten gezeigt mit Bereicherung oder so, aber Punkt 1, A, ein Restaurant muss voll sein, damit man A, erstmal die Löhne bezahlt, damit man die Pacht bezahlt, damit man die Lieferanten bezahlen kann, damit man die Produktionsqualität natürlich erstmal hoch sein muss, was du dir nachher aus der Kasse nimmst, das ist jetzt, sagen wir mal, nicht nur zweitrangig,
das ist 28-rangig.
Nein, das war jetzt wieder typisch deutsch. Nee, aber das muss man den Leuten und immer wieder suggerieren, wenn man jetzt irgendwo hingeht, dann bestraft man nicht den Unternehmer, sondern man straft die Mitarbeiter, weil sie halt um ihre Arbeitsplätze kämpfen müssen. Das ist halt immer so die Problematik. Ein volles Restaurant bewegt immer, dass Mitarbeiter in Lohn und Brot stehen, dass Lieferanten bezahlt werden. Da gibt es eine Kette von wirklich Menschen, die auch da dran hängen und deswegen wünsche ich mir volle Läden. Ja, und dass wir da auch wieder, das muss ja immer
Dass das Unternehmen natürlich weiter bestehen muss und dadurch natürlich auch immer viele Jahre befestigt. Das finde ich das Tolle bei diesen Restaurants, die es geschafft haben, zum Beispiel jetzt mal ein Jahr lang im Voraus ausgebucht zu sein, was völlig krass ist. Ja. Völlig krass.
Ja.
Das gibt es ja hier gar nicht in Deutschland. Ja.
Ja.
Das heißt, also du kennst aber die Restaurants im Ausland und bist ja teilweise auch mit den Leuten befreundet und sowas. Ich meine, das ist großartig, weil du kannst arbeiten.
Du hast Planungssicherheit.
Du hast mal ein bisschen Luft im Nacken, weißt du? Und du weißt ganz genau, wie das alles auf Kante genäht ist und jeder Gastronom quasi immer nur gucken muss, oh Gott, was ist nächsten Monat?
Ja, ist richtig.
Ist halt so.
Ja, ist richtig. Ja?
Ist scheiße, aber ist so.
Ja, das stimmt schon, ja. Jetzt kommen wir mal zu etwas, was mit Spitzengastronomie gar nichts zu tun hat. Du hast zwei große Leidenschaften. Die erste sehe ich, natürlich jetzt, weil ich dir gegenüber sitze, nehme ich da die ganzen Wandbemalungen da an deiner, genau, deinen ganzen Tattoos, da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu sprechen. Mhm. Aber du hast mit ein paar anderen Jungs, teilweise sogar aus der Gastronomie, nämlich mit dem Justin Leone, ehemals Chefsommelier im Tantris, und mein Nachfolger im Vendôme, der da war Markus Klaas, du hast eine Band, in der du Schlagzeug spielst, soweit ich das weiß. Wie kommst du denn zu dieser Leidenschaft?
Ich sag, follow the Phillies. The Phillies. The Phillies.
Das ist der Name eurer
Band? The Phillies ist der Name der Band.
Okay.
Ja. Und tatsächlich, also Markus und ich, wir haben schon tatsächlich vor Jahren zusammen Musik gemacht. Erstmal alleine und dann kam quasi mein bester Freund dazu, Demi Katsavaris heißt er. Der ist besonders bekannt hier im Umfeld für tolle Fotos, Food-Fotos und auch Social Media, was er für mehrere Gastronomen hier in der Umgebung macht. Also es ist auch noch verbandelt in dieser ganzen Sache.
Also und vier Food-Verrückte,
genau,
die auch noch also Musik machen.
Und tatsächlich, wir waren gestern essen.
Ja, ja, schön.
Im Potkind in der Südstadt.
Sehr schön.
Und du weißt ganz genau, wie sowas endet. Du kannst dich halt nicht zurückhalten. Ne? Es geht nicht.
Das bedeutet, die Zuhörer sollten... Die sollten dankbar sein, dass sie dich nicht sehen, sondern nur hören.
Ja, richtig, wenn du meine Augenringe siehst. Also Gott sei Dank hat es, gab es ein
es
Ende.
Es war human, es war human.
Wirklich, ja, es war sehr
human.
Natürlich human.
Aber das bedeutet, ihr wart im Studio zuerst oder ihr habt jetzt gespielt oder?
Ja, tatsächlich wurde ein Song aufgenommen.
Okay. Und
Justin war gestern dran mit dem Bass.
Sehr schön.
Wir haben einen Produzenten, Sven Ludwig, der hat unter anderem Lina Marley gemacht und Okay Kid. Also sehr, sehr guter Typ, auch ein guter Freund von mir. Und wir machen das tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen als, das ist jetzt, soll keine Beschäftigungstherapie sein. Ich mache Musik schon sehr lange. Ich spiele schon seit 20 Jahren Schlagzeug. Wir haben einfach jetzt gerade irgendwie so einen Run. Wir haben uns wieder gefunden. Okay. Wie gesagt, ich habe vorher schon mit Markus Musik gemacht, dann ist er aber dann, ne?
Nach München gezogen.
Dann ist er nach München gezogen und so. Und jetzt haben wir uns wieder gefunden und haben jetzt voll Bock.
Mhm. Aber würdest du sagen, dass Musik ein emotionaler Ausgleich von dir ist? Oder?
Ich will beides.
Okay.
Und das ist nämlich zum Beispiel was, das wäre mein absoluter Traum. Ja? Das heißt, du bist nicht so dieses Unerreichbare, dieses, ich meine, wer ist schon heutzutage Rockstar? Jetzt mal ehrlich, also mit Musik Geld zu verdienen, das ist wirklich
schwer.
Also ich meine, das weiß jeder und da brauchen wir auch quasi, ne, also das machst du nicht mal einfach so. Aber wenn ich es doch schaffe, mir so viel Freiraum zu schaffen, also ein gutes Unternehmen, ein gefestigtes Unternehmen zu haben und die Möglichkeit habe, ein Hobby zu haben, das tatsächlich auch mehr als ein Hobby ist, ja, sondern auch eine wirklich tatsächlich eine zweite Leidenschaft, ja, oder vielleicht meine erste Leidenschaft oder wie auch immer, ja, oder es kommt beides zusammen, ja. Ich glaube, wenn ich die Möglichkeit habe, das jetzt so zu machen und in dieser Band zu spielen und hoffentlich machen wir bald eine Tour und sowas, ja. Das wäre.
Aber das wäre geplant oder das ist realistisch?
Das ist für mich ist es realistisch, weil weil ich kann ja sagen, genauso wie ich jetzt in Urlaub fahren könnte, also jetzt gerade ist es ein bisschen schlecht, und jetzt gerade auch tatsächlich, also jetzt, ich rede nicht von jetzt, sondern ich könnte auch sagen, ich bin jetzt mal für 2 Wochen weg.
Du meinst, du könntest 2 Wochen weg sein, obwohl dein Restaurant geöffnet
ist? Ja, natürlich.
Das willst du damit sagen, ja.
Sagen wir so, ich habe es letztes Jahr das erste Mal nach 9 Jahren gemacht, muss ich auch sagen. Also wir waren auch mal auf einem kleinen Trip irgendwie 3 Tage in Paris.
Ja, ja.
Aber, das
aber du warst zum ersten Mal weg, obwohl das Unternehmen geöffnet war.
Genau, den ersten Urlaub habe ich mir tatsächlich nach 9 Jahren gegönnt, 2 Wochen lang. Nur um das mal kurz zu sagen, ja, dass auch jeder weiß, was das quasi bedeutet, was da noch hinten dran hängt. Für diejenigen, die...
Ja. Ich reiche symbolisch das Taschentuch rüber gerade.
Ja, ja, ich finde das so ein bisschen wie so ein Heulen, aber ich muss es mal sagen. Also ich meine, jeder Mensch, ne, viele machen gerne Urlaub und es gibt vielleicht auch die paar, die keinen machen.
Ja.
Aber die Sache ist dann auch, und ganz ehrlich, du hast recht, Taschentuch hast du recht, weil... Ist ja meine Entscheidung. Kann ich hier jetzt keinen verantworten, weil ich meine, ich kann nie in Urlaub fahren, das ist schrecklich. So ich will nur mal sagen, wie das aussieht, ne? Also wenn wir schon darüber reden.
Ja.
Und deswegen möchte ich mir auch in Zukunft jetzt tatsächlich, trotz Corona und allem, was kommt, ich sehe so gerade ein bisschen, tatsächlich hole ich da natürlich auch Energie und Kraft her, obwohl das auch Energie und Kraft und Leidenschaft kostet. Aber es gibt dir natürlich auch viel zurück, ist logisch, klar. Es macht Heidenspaß. Und gerade auch mit den vier Jungs. Wir sind halt alle richtig dicke. So, ne? Und das ist natürlich auch nochmal wieder was. Und wir sind tatsächlich erwachsen. Ja, und wir sind keine
kleinen Kinder mehr.
Wir sind keine 20-Jährigen mehr, die sich abends im Proberaum treffen. Und
danach vergessen wir. Ne? Ja. Und dann irgendwann mal nach einer Woche ist
wir saufen wie die Musik. Wir saufen das Bier natürlich dann während.
Also ihr geht das schon professionell an.
Ich möchte gerne meine Leidenschaft auch mal fulfilled sehen und nicht irgendwie immer nur davon träumen.
Ja, klar. Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, es ist kein Widerspruch, wenn man verschiedene Leidenschaften auf verschiedenen Gebieten hat und dafür muss man immer irgendwie Freiraum schaffen. Was mich mal interessieren würde, ist halt, wenn ihr euch so zu viert trefft oder über einen längeren Zeitraum, ziehst du da Parallelen? Ist das ähnlich wie Spitzengastronomie? Also sagen wir mal, da muss man immer, das ist ja, ich sag's mal vorsichtig formuliert, eine Band, die spielt vor Publikum, ist natürlich so wie ein Koch, der in einem Restaurant vor Gästen, du musst halt immer performen. Also siehst du da Parallelen? Ist es ein ähnlicher Aufbau? Gibt es da den Rudelführer und danach die Leute, die Entchen, die dahinter vorbeilaufen? Also geht das so ineinander über? Ziehst du da Parallelen oder sind das wirklich zwei völlig verschiedene Welten?
Ich glaube, wenn man sich richtig anstrengt, dann findet man da Parallelen, auch immer dieses Kochen, Musik, ne, und Komponieren und so. Aber also, wenn ich ehrlich bin, dann ist es so, dass so eine Band funktioniert natürlich auch ein bisschen anders. Und wir sind natürlich auch auf dem Stand, wenn du natürlich auch vier Musiker hast, die halt wirklich ihr Instrument beherrschen und das schon wirklich sehr, sehr lange machen. Und du natürlich einen Songwriter hast, der exorbitant geile Songs schreibt, dann ist es halt auch nicht schwer, da in Flow zu kommen. Das ist genau, wenn du jetzt machen wir mal die Parallele. Wenn du vier Top-Köche hast,
so sieht's aus.
Das ist nur die Frage, ist nur noch, wer schlägt, ne? Wann schlagen sie sich die Köpfe ein?
Jeder
kennt diese ganzen Band-Stories. Und da ist es tatsächlich gut, wenn man erwachsen ist.
Ja.
Das muss aber lange nichts heißen, wissen wir ganz genau. Ja.
Bei den Bands ist, glaube ich, einfach der die geringsten Groupies bekommt. Das ist bei den Köchen, habe ich keine Stories, wo ich dann weiß, dass da Gäste vor der Tür nachher noch mit den Lufen scharren und
auf lass mich wieder rein. Kommt. Ich warte, genau, die noch vor der Tür warten, ja, bis der rauskommt. Ich glaube, das hat parallel natürlich. Also auch allein, sag ich mal, wie baut man einen Song auf und so weiter. Ja, also eine Dramaturgie, wie in einem Gericht, wie in einem Menü und so weiter und so weiter. Aber tatsächlich ist es so, wenn man das ernst nimmt mit sowas und sagt, ich möchte wirklich einen guten Song aufnehmen, dann steckt da auch wieder so ein bisschen mehr dahinter. Ne? Sind wir auch als, ich nenne uns jetzt mal noch Semi-Profis, wo wir dann sagen so, oh krass, ja, also das müssen wir auch noch machen und das kommt auch noch dazu.
Ja.
Und tatsächlich haben wir jetzt auch ein Treffen mit einem Label, Labelchef und so.
Und da schlägt der Puls schon mal ein bisschen höher, wenn man das hört. Oder
ja,
man
das tatsächlich, bei mir ist es halt nicht so ein Aufgeregtsein, sondern wir können sowieso nur das damit toppen, anders.
Ihr könnt nur performen, das, was ihr habt.
Genau, das will ich sagen. Mhm. Das heißt, wir können jetzt sagen, da sind wir. Und was sagst du dazu? Ist das, gefällt dir das?
Ist das realistisch?
Ja. Oder auch gerne. Jungs, ich bin davon überzeugt, dass das super geil wird, was ihr da macht, aber macht das mal noch ein halbes Jahr.
Ja, klar.
Okay, why not? Wir machen es sowieso. Anyway.
Ja, verstanden. Hört sich spannend an. Kommen wir mal zu deiner letzten Leidenschaft, die ich vorhin schon mal ein bisschen angesprochen habe, die Bilder auf deinem Körper. Woher kommt diese Leidenschaft von diesen Tattoos? Wann hat das begonnen? Gibt's da, ich sag jetzt mal, wenn ich mich da jetzt so umgucke, hast du dir die zwei Sterne verewigt zumindest? Oder hast du Produkte? Oder da kommen ja jeder, hat das was mit Kochen zu tun? Oder hat das, oder sagst du, das ist wieder meine dritte Welt? Neben der gastronomischen Welt gibt's eine Musikerwelt und es gibt eine Tattoo-Welt, aber die sind nicht vermischt. Das bedeutet, ich habe keinen Karpfen, keinen Wolfsbarsch, keinen Kaviar, nicht die zwei Sterne, nicht das Datum tätowiert. Ist das deine dritte große Leidenschaft?
Ich könnte das jetzt so darstellen, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich meine, ich habe da immer von geträumt schon, ich weiß nicht, ich habe mit 13 habe ich meine erste Tattoo-Zeitschrift gekauft. Und da ist es wirklich so, ne? Entweder du bist da wirklich dahinter. Ich meine, ich sehe bei dir, du hast kein Tattoo.
Nein.
Also zumindest kein öffentliches.
Auch ein nicht öffentliches.
Ja, ne?
Auch ein nicht öffentliches. Ich bin brav.
Naja, das ist halt die Frage. Ne? Bist du ein Typ dafür? Und vor allen Dingen kannst du es auch akzeptieren, dass das halt einfach für immer bleibt. So, ne? Das ist zum Beispiel etwas, mein Gott, wie viele Tattoos gibt es, wo dann Leute sagen, so, ich will das jetzt weglasern, weißt du, ja, dann klar. Sieht das noch beschissener aus, ja, weil du es überhaupt nicht wegkriegst.
Ja, den Namen der Ex-Freundin oder was weiß ich, was
ja, du dich da tätowieren lässt. Ja, du kannst ja so einen Balken drüber tätowieren, weißt du? Oder irgendwelchen anderen Quatsch. Aber die Sache ist tatsächlich, also ich meine, es ist ein Lifestyle, ne? Wenn du dich tätowieren lässt.
Aber es ist eine Message, die du, ja.
Ich sag mal so, also ich habe hier unten so ein Tattoo, ich habe das schon mal gesagt, das ist
unten
ein bisschen
heißt
cheesy.
An der Wade.
Oh, ja, Entschuldigung. An der linken Wade habe ich das.
Ja.
Da steht, ist ein Totenkopf und da steht so Born to Rock'n'Roll. So, und das ist halt so ein bisschen, das ist schon so dieser Tattoo-Lifestyle, ja. Okay. Also nicht so Rock'n'Roller, sondern das war eher so auch gemeint von wegen Gas geben, Power, weißt du?
Leben.
Selbstmotivation, ja. Oder hier steht so auf meinem Arm, steht so Truthfulness, also Aufrichtigkeit, ja. Ist jetzt nicht das, ich meine, am Anfang denkst du noch so, guckst du halt mal drauf und denkst so, oh, ich bin so truthful. Ne? Aber irgendwann ist das ja auch so ein bisschen so ein Statement, ja. Also ich meine, du weißt ganz genau, ich meine, davon mal abgesehen, dass heute elendig viele Leute tätowiert sind und heutzutage auch ganz oft ja auch so Konzeptarme gemacht werden, wo du quasi einen Arm tätowiert hast in 10 Stunden und dann ist das Ding dicht.
Ja.
Tatsächlich muss ich bei mir sagen, ich habe so meine einzelnen Stories zu den
aber Sie haben schon eine Geschichte, genau, das ist genau. Sie haben schon das, für dich persönlich, die du nicht erklären, aber es ist schon eine Geschichte.
Es ist auch öfters, siehst ja auch bei den Sachen, es gibt eine Art Symbolik auch, wie zum Beispiel so ein Diamanten oder hier ist so ein Coffin oder da ist so eine Eule. Und ich kann aber jedes Tattoo einordnen, zu welchem Zeitpunkt ist das passiert und wie habe ich mich zu dem Zeitpunkt gefühlt. Das ist wie mit einem Song, den du hast. Wenn du den hörst, kommt direkt so Klack. Dann weißt du direkt so,
da war das
entweder,
das
entweder ich war unglaublich glücklich oder ich war unglaublich traurig oder ich war so und so oder das, da war das oder den habe ich im Urlaub oder was weiß ich was. Ja. Und hier ist das ähnlich. Es gibt genau solche Zeitverschiebungen bei jedem einzelnen Tattoo und das finde ich zum Beispiel das Interessante. Nicht nur, dass nachher irgendwann gibt es ja ein Gesamtkonzept. Du siehst ja auch hier den linken Arm, da ist nur ein Tattoo auf dem Unterarm in der Innenseite. Da ist noch relativ viel Platz. Und da möchte ich auch gerne noch Sachen dabei machen. Und da ist immer die Frage, so machst du jetzt dann so einen kompletten Arm, um dann zu sagen, okay, jetzt habe ich aber zwei Arme tätowiert zum Beispiel. Oder mache ich jetzt hier nochmal ein Einzelding und sammle dann wieder erstmal wieder Ideen für weiter und so. Ich meine, offensichtlich auch, irgendwann bist du auch dicht irgendwo.
Ja,
und ich bin tatsächlich auch nicht der Typ für, dass ich mir so die Handflächen tätowieren möchte. Also außen oder Knuckles nennt man das ja, vorne die Finger oder den Hals, ja, wie mein Kumpel Dimmi.
Ja.
So, ne?
Ja.
Also
es gibt Tabuzonen für dich.
Okay. Du hast, wenn du bei Instagram mal, ich meine, du weißt, wenn du da mal durchscrollst und so, du guckst dann irgendwie so Leute, die sich so die ganze Fresse zu hacken. Und wo du dir denkst, so,
aber
das gab's früher auch.
Besser aus wie früher.
Ja.
So, sehen wir es mal positiv.
Ich akzeptiere die Leute und ich finde das auch gut, wenn die es machen und so. Ich finde es aber selber nicht so, dass ich das machen würde. So, ich, dafür bin ich absolut nicht der Typ. Und ich finde, es gibt, und das wirst du auch, ich weiß nicht, ob das deine Meinung ist, aber es gibt vielleicht auch so eine Ästhetikgrenze, so eine Art. Die ist bei jedem anders. Aber ich sag mal, so, ich bin ja so wirklich so der harmlos Tätowierte dann im Endeffekt. Ne? Ich meine, ich habe hier noch so ein Riesenbild auf der ganzen Körperhälfte.
Aber es fällt ja schon auf, dass, sagen wir mal, auch in unserer Branche, speziell in unserer Branche in den letzten 10-12 Jahren wirklich sehr, sehr viele junge Leute, und deswegen frage ich ja nochmal, ich bin immer auch bestrebter, was für Geschichten sind dahinter, aber wie gesagt, da gibt es Leute, die lassen sich ihr Signature-Dish irgendwo tätowieren oder ich sag jetzt mal, wenn sie einen Stern oder einen zweiten Stern bekommen haben, dass sie sich den in irgendeiner Art und Weise tätowieren, weil, also das ist ja, jeder hat ja so seine. Und wenn du natürlich sagst, dass ja, jedes Tattoo hat bei dir eine Bedeutung, die aber dann wie ein Lied, wie ein Komponist in irgendeiner Art und Weise ein Lebensgefühl ausdruckt, das kann ein Tod von jemand sein, das kann eine Trennung von jemand sein, das auf der anderen Seite kann es auch eine Liebe zu jemand sein, also dann ist das auch, finde ich gut. Somit attestiere ich dir, dass das dann deine dritte Leidenschaft neben der Musik und neben der Kochkunst ist. Lieber Daniel, es war ein sehr, sehr interessantes, war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Danke für deine offenen Worte, danke für deine Ehrlichkeit. Ich wünsche dir und deinem Team, aber dir persönlich natürlich, alles, alles erdenklich Gute. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass wir noch sehr, sehr viel von dir hören werden, nicht nur in Köln, sondern auch über die Kölner Grenzen hinaus. Ja, für alle zukünftigen Projekte, du bist noch so ein junger Typ, für alle zukünftigen Projekte alles, alles erdenklich Gute und dass wir uns bald zu einem weiteren Gespräch mit der Veröffentlichung weiterer interessanter Projekte wieder treffen.
Vielen Dank, Miguel. Hat mich sehr gefreut.
Alles Gute. Bis dann. Ciao.
Das war Miguel trifft. Das etwas andere Tischgespräch mit Miguel Calero. Bald wieder an einem anderen Tisch.